Hey, der Saal ist voll. Mach Freude. Ciao, Janis. Hast du einen Winken? Ja, schön seid ihr da. Wir werden heute zusammen das Gleichnis angucken. Wir sind in dieser Reihe, wo wir zusammen das Gleichnis angucken. Einfach, weil wir glauben, dass die für uns viel zu sagen haben und viel in unsere Zeit reden. Merci Salomeo für diesen wunderbaren Einstieg mit Jericho. Es ist wirklich wichtig, dass man in den richtigen Schichten sucht. Das werden wir auch später beim Gleichnis noch sehen. Ui, sehr gut. Also, wir gucken das Gleichnis vom Hochzeitsfest an. Oder auch das Gleichnis vom königlichen Festmahl. Ja, das mache ich mehr Notizen wie der andere Mal, aber das ist gut. Und zwar habe ich das Gleichnis rausgelesen, weil ich es einfach nie habe begriffen. Ich weiß nicht, ob ihr es ein bisschen kennt, aber wir werden es jetzt zuerst, lesen wir das ganze Gleichnis zusammen durch. Und vielleicht geht es zur Übersetzung, es ist die Schlachter 2000. Das ist so ein bisschen kompliziert, vielleicht so ein bisschen altmodisch. Und wenn ich so kapitelweise lese, dann lese ich gerne eine Übersetzung, die modern ist, die man gut versteht, die einfach zu verstehen ist. Aber wenn ich mich für einen Input oder für irgendwie mich wirklich zu vertiefen, dann nehme ich gerne eine alte führen, weil sie einfach sehr wörtlich übersetzt sind und das oftmals noch eine größere oder noch, ja, einfach eine Tiefe mitbringt. Und darum ist auch heute alles da so in Schlachter. Aber wir reden ja darüber, ich erkläre es ja so teilweise, so gut ich kann. Und darum ist das kein Problem. Also, fangen wir an. Matthäus 22. Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Freche Kälber. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach: Sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Ich habe vergessen, weiterzudrücken, sorry. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Was für eine Freude. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird es Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und wie schon gesagt, ich checke das nicht. Kann mir jemand erklären, jetzt heisst es ging: Du darfst zu Jesus kommen, wie du bist. Und kaum hast du nicht ein Kleid an, das nicht für eine Hochzeit würdig ist, kickt er dich wieder raus. Oder wer sind die geladenen Gäste? Ich meine, der Herr hat doch keiner Günstling, oder das schon? Hat doch der Herr gleichwohl Urso Pascal ein bisschen lieber, als Michel Salome vielleicht? Das sind so Fragen, die nicht doch, das ist auch schwierig zu verstehen. Und darum gucken wir das heute zusammen ein bisschen an. Und etwas Entscheidendes ist, Zu wem hat er das gesehen? Oder in welcher Zeit hat Jesus das gesehen? Und zwar war das am Dienstag vor dem Karfreitag. Jesus war im Tempel und er hat mit dem Sanhedrin, das sind so die führenden Juden, die Eliten, die Pharisäer und die Ältesten vom obersten Gericht, er hat mit denen diskutiert und sie ihn schwerst angeklagt. Und gerade kurz bevor er das Gleichnis hat erzählt, haben sie ihn eigentlich das erste Mal festnehmen. Sie haben sich aber gefürchtet vor dem Volk, weil das Volk ist davon ausgegangen, Jesus ist ein Prophet. Und schon nur dort können wir so viel von Jesus lernen. Jesus antwortet dem Sanhedrin oder eben den führenden Juden mit Gleichnis. Sehr klar, sehr direkt, aber nicht verletzend. Weil das Gleichnis ist eine Geschichte zur Veranschaulichung. Es ist einmal das Bild, das ihnen helfen soll, zu verstehen. Aber er verletzt sie nicht. Und später, 3 Kapitel später, ging noch am Dienstag, vor dem Karfreitag, kommen die Wehe rufen. Muss ich gut nachgucken. Im Kapitel 23. Und die sind erst sehr direkt. Aber alles zu seiner Zeit. Auf Französisch sehen wir ja, c'est le temps qui fait la musique. Wir können so viel von Jesus lernen, wie er auch im Konflikt, im Diskutieren, eben auch wie nochmal barmherzig und die Juden, die führenden Juden, nochmal sanftmütig zur Umkehr drehen. Genau, das war etwas länger, als ich wollte, aber das ist ja gleich. Und das Zweite, was extrem wichtig ist, ist eben, dass wir die richtige Schicht suchen. Und wie suchen wir die richtige Schicht? Wir müssen wissen, was das Reich der Himmel bedeutet. Weil es heißt, das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Was ist denn das Reich der Himmel? Ich gehe ein bisschen darauf ein. Es gibt wie 3 Phasen vom Reich vom Himmel. Und zwar, was hat Juden verstanden, wenn er sieht, das Reich der Himmel? Das messianische Königreich. Sie erwartet, dass der Messias kommt und in Macht und Herrlichkeit und die Juden befreit und ein Reich aufrichtet. Nein, ist alles klar. Ist aber nicht ganz so gekommen. Weil, und das sehen wir später auch, weil sie nicht wollen. Und warum sind wir nicht das Reich vom Himmel oder das Reich vom Herr? Das kommt aus dem Judentum. Also zwar gibt es ein Gesetz, dass man den Namen von Gott, Yahweh, J-H-W-H, gell Simon, nicht zum Eitel soll aussprechen. Und dann haben sie aus Respekt davor haben sie das gar nicht mehr ausgesprochen. Und dann haben sie, wenn jetzt jemand vorliest in der Synagoge, und dann steht da Yahweh, dann sprechen sie gar nicht Yahweh aus, sondern Adonai. Und dann haben sie es auch noch anders umschreiben, unter anderem eben mit dem Himmel. Und das Reich der Himmel heisst sich nicht anders als das Reich vom Herr. Und es gibt 3 Phasen in diesem Reich vom Herr. Und die erste Phase, das ist wie, das lesen wir viel in der Bibel. Das Reich der Himmel ist nahe. Und warum ist es nahe? Weil der König ist da gewesen. Weil Jesus ist da gewesen, der König ist nahe gewesen. Dann ist auch sein Reich nahe gewesen. Aber weil sie ihn hier abgelehnt, weil sie nicht hier wollen, die grosse Masse vom Volk Israel, hat Jesus abgelehnt. Und darum hat er die zweite Phase von dem Reich vom Himmel erklärt. Unter anderem in diesem Gleichnis und vor allem in Matthäus 13. Dass eben der König im Himmel ist und durch seine Diener auf der Erde wirkt. Und in dieser Phase, Freunde, sind wir gegen noch. Und die dritte Phase, die steht noch aus. In der Sprache von Offenbarung ist das 1000-jährige Friedensreich. Da gehen wir heute nicht drauf ein. Ich bin gespannt, wie das wird. Da wird der König eben herrschen. Und wird all die Probleme, die wir haben, lösen. Die Wüste wird fruchtbar. Und es wird extrem spannend, was wird passieren. Und Matthäus 13, eben die zweite Phase, das ist so wichtig, das ist so viel Gleichnis. Und wir müssen wissen, in welche Zeit die reden. Und die reden in die Zeit von den letzten 2000 Jahren. Von Pfingsten bis heute. Wir sind immer noch in dieser Phase. Und so ist es so, Und so ist es mit dem Gleichnis, das werden wir am Schluss sehen. Und wir sehen, der König sendet seine Diener aus, für die Geladenen zur Hochzeit einzuladen. Aber sie haben nicht wollen. Auch hier drei Phasen. Spannend. Das erste Mal sendet er sie aus zu den geladenen Gästen. Die geladenen Gäste, haben wir schon gehört, glauben ich, sind die Juden. Das Volk Gottes, das Volk Israel, das der Herr aus Gnade auserwählt, ist in mein Volk. Das sind die geladenen Gäste. Aber die nicht wollen. Wann hat er sie da eingeladen? Und da lesen wir Matthäus 10. Wer seine Bibel dabei hat, gerne aufschlagen. Matthäus 10, Vers 5. Müsli auf dem Handy, weil sonst seht ihr nichts. Matthäus 10, Vers 5. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Ja, nichts leichter als das. Ja, kein Problem. Wie auch immer. Auf jeden Fall hat dann Jesus seine Diener ausgesendet. Aber sie wollten nicht kommen. Und da geht's, könnt ihr ein bisschen weiterblättern. Nämlich Matthäus 23, Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die du... die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Ja, sie haben nicht wollen. Die Masse vom Volk Israel hat Jesus abgelehnt. Und noch eine andere Bibelstelle, die wir auch noch dazu nehmen, ist Lukas 13, Vers 6 und 7. Einfach, dass wir ein bisschen das ganze Bild verstehen. Ich weiß, dass sie viel überstellen. Vielleicht sind wir am Schluss verwirrt, aber dann hat er gut etwas tiefer aufzuarbeiten. Dann kann, ja. Ihr kommt schon nachher. Lukas 13, Vers 6 und 7. Das ist ein anderes Gleichnis, wo Jesus eben das mit den geladenen Gästen beschreibt. Und er sagte dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Haue ihn ab. Warum macht er das Land unnütz? Er aber antwortete und spricht zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht nicht doch Frucht bringt. Und wenn nicht, so hau ihn dann ab. Also da ist ein Mann, der seinen Feigenbaum hat und 3 Jahre lang kümmert er sich um den Feigenbaum. 3 Jahre lang pflegt er den Feigenbaum. 3 Jahre lang tut er ihn schön, ich weiß noch nicht, was man mit dem Feigenbaum macht, aber er tut ihn sicher schneiden und putzen, ja, gibt ihm Wasser. Und der Kai bringt nichts. 3 Jahre lang ist Jesus auf dieser Welt gelebt, das weiß man. 3 Jahre war Jesus auf der Erde. Und nach 3 Jahren ist er gestorben. Und das Volk Israel hat ihn abgelehnt. Das Volk Israel hat keine Frucht gebracht. Oder wie Gärtner sieht, noch 1 Jahr, gib dem Feigenbaum noch 1 Chance. Komm noch das letzte Jahr. Übrigens ein Bild für den Heiligen Geist, der Weingärtner. Und so hat Jesus seine Diener nochmal ausgesendet. Nochmal zu den geladenen Gästen, die Phase 2. Aber was ist der Unterschied zu vorher? Kann man das jemand sagen? Was ist der Unterschied von der ersten Phase zur zweiten? Mögt ihr euch noch erinnern? Ich warte. Ja, fast. Das ist der dritte. Er sieht nicht nur für die Juden, aber das ist eben nochmal zu den geladenen Gästen. Sie haben es umgebracht. Genau. Zuerst der Erste. Oder der Zweite. Jetzt fehlt noch einer. Was? Ja, das auch. Aber das gehört zu umgebracht. Merci, Mutti. Nein. Der König sagt, das Opfer ist geschlachtet. Das Mastvieh ist geschlachtet. Jesus ist gestorben am Kreuz. Es war nach Jesus seinem Tod. Quasi in der Apostelgeschichte. Von der Apostelgeschichte 1 oder 2 bis zur Apostelgeschichte 7. Am Schluss vom 7. Sehen wir nachher, kommt dann die dritte Phase. Es ist eine höhere Dringlichkeit. Also ich meine, wenn du jetzt vorletzt Salome und Renato heiraten. Und wenn niemand kommen will, bis einfach alles parat ist, bis der erste Steck, das will niemand noch kommen, der ist wirklich dringend. Der ist wirklich Zeit, dass man zu dem Tisch sitzt und das feine Essen nimmt. Aber sie wollten nicht kommen. Sie sind sogar misshandelt. Der zweite Unterschied. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte 7. Wer gerne mitliest, mitlesen. Apostelgeschichte 7, Vers 58. Und als sie ihn, das ist der Stephanus, der Erste, der ist umgebracht worden wegen dem Glauben an Jesus. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er dies gesagt hatte, entschlief er. Also ist er gestorben. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und an jedem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Was ist passiert? Sie sind umgebracht worden. Und als Folge davon ist eine Verfolgung gekommen, und die Christen zu Jerusalem mussten flüchten. Auf Judäa, auf Samaria. Und wir werden auch noch sehen, dass sie noch viel weiter flüchten müssen. Und in dieser Zeit haben sie aber nur zu Juden predigt. Und nachher ist die dritte Phase gekommen. Gerade anschliessend. Ich lese gleich weiter. Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde. Drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Sie sind verfolgt worden, sie müssen flüchten, sie sich hinter jedem Baum verstecken. Oder eben nicht. Und hey, predigt. Hey, das Wort Gottes verbreitet, hey, die gute Nachricht, das Evangelium weitergebracht. Und die Verfolgung war quasi der Startschuss vor der dritten Phase, wo Jesus eben beschreibt, in diesem Gleichnis. Ich lese es hurtig vor. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Sie haben sich nicht in jedem Baum versteckt. Das hat Jesus im Gleichnis so gesehen. Und das ist schon faszinierend. Da ist er so hart nach dem Leben betrachtet worden. Da ist er so hart verfolgt worden. Und er hat sich nicht einfach gefürchtet. Ich glaube, da könnten wir viel lernen. Wirklich. Und Der Lukas hat ja die Apostelgeschichte geschrieben. Und das ist quasi die Fortsetzung vom Lukas-Evangelium. Und er zeigt dann drei Porträts. Und zwar der Kämmerer aus Äthiopien, der Paulus und der Cornelius. Und das malt uns eigentlich ein Bild von der ganzen Welt. Weil all drei, das ist jetzt schon ein bisschen theoretisch, aber all drei sind quasi von einem anderen Sohn von Noah. Der Noah ist ja eigentlich, wir sind alle irgendwie Nachkommen von Noah. Und Noah hatte drei Söhne gehabt, Sem, Ham und Japhet. Und der Paulus war ein Semit, ein Jude. Der Kämmerer aus Äthiopien, Äthiopien ist, wenn ich mich nicht täusche, Sudan, ist ein Hamit. Oder Japhet war ein Italiener aus der italienischen Brigade, ein Römer. Er war ein Japhetit. Darum die drei. Und dann Apostelgeschichte 11, Vers 19. Die nun, welche sich zerstreut hatten, seit der Verfolgung, die wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemandem als nur zu Juden. Nein. Sie sind wieder ach, sie sind wie nicht vorwärts gekommen. Und das war, aber auf der einen Seite kann man sagen, ja, schade, hey, schade. Es wäre Zeit gewesen zu allen. Aber sie ist auch noch ein bisschen Zeit gelassen. Auf der anderen Seite beweist es, dass das Gleichnis wahr ist mit dieser zweiten Phase, dass nochmal die geladenen Gäste eingeladen wurden. Weil sie es dann noch ein bisschen länger gezogen. Das ist nämlich nach den Geschichten von dem Sem, Ham und Japhet nachgekommen, vom Cornelius und so. Aber unter ihnen gab es einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den Griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium vom Herrn verkündigten. Und jetzt geht es so richtig los. Jetzt, das ist dann so der Durchbruch in der Bibel. Von dem her ist dann klar, alle sind eingeladen. Die Juden, also die jüdischen Christen, hatten furchtbar Angst gehabt, zwar noch. Das kommt jetzt gar nicht gut. Aber schlussendlich ist es gut gekommen. Die Aufmerksamen haben jetzt gemerkt, ich habe einen Vers rausgelassen. Nämlich der Vers 7. Als der König das hörte, wurde er zornig. Das war nach der zweiten Phase der Einladung. Nachdem, dass sie eben Leute umgebracht haben. Sandte seine Herren aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Ich habe einen extra rausgelassen vorher. Weil das ist prophetisch. Und zwar ist im Jahr 70 die Römer Jerusalem komplett zerstört. Und sie ist verbrannt. Vorher waren wir ganz kurz bei einer Bibelstelle, da steht Jerusalem, Jerusalem. Mögt ihr euch erinnern? Dort war es. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Euer Haus wird euch zerstört. Vers 7 in diesem Gleichnis sieht genau das Gleiche. Der König hat sein Heer ausgesendet und die Stadt zerstört. Und Jerusalem ist zerstört worden. Man sieht, das ist die reinste Prophetie, das Gleichnis von Jesus. Unglaublich spannend. Mögt ihr noch? Das ist ein bisschen viel vor Bibel. Das ist nicht gut. Wir sind ja da, für etwas aus der Bibel zu lernen. Ein bisschen weniger so mit Emotionen, aber das ist schon gut. Wie lange habe ich noch Zeit? Nicht mehr lang. Also. Vers 11. Als aber der König hineinging, um die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhat. Jetzt kommen wir zum Schwierigen. Bis jetzt war es ja noch relativ einfach. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen? und hast doch kein hochzeitliches Gewand an. Er aber verstummte. Und ich habe gehört, ich bin nicht dabei, aber ich habe gehört, dass in dieser Zeit, wenn jemand königlich heiratet und auch arme Leute eingeladen hat, dass er ihnen am Eingang eine Garderobe zur Verfügung gestellt hat, wo sie hier ein Kleid anlegen können. Das ist der Hintergrund. Der König kleidet seine Gäste ein. Und der Gast, der kein Kleid anhat, ist wirklich ein frecher Gast, der sieht, ich habe lieber meine Strauben Lederjäckli an, als ein Kleid vom Himmel. Und das ist ein Bild, das sich ein bisschen die ganze Bibel durchzieht. Ich habe da zwei Bibelstellen aufgeschrieben. Da wird geredet von den Kleidern des Heils. Oder manchmal Kleider vor Gerechtigkeit. Oder im Römerbrief die Robe der Gerechtigkeit. Das ist das Kleid, das Jesus uns gibt, wenn wir das Geschenk von seiner Vergebung annehmen. Und wir lesen es zusammen, Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Und jetzt noch wie im Hochzeit. Wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich zu ihrem Geschmeide schmückt. Keine Ahnung, was das Geschmeide ist. Ja, gleich. Und noch zum Verständnis, Jesaja 64, zwei Kapitel weiter, drei. Wir sind ja, ich will es hier. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt, weil die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Das ist schon spannend. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Das, was wir das Gefühl haben, wir machen es gut, ist das, was vor dem Herrn so dreckig ist. Nicht einmal das, was wir wissen, dass es Scheiße ist. Und Freunde, es geht dramatisch weiter für den Arm. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus. In die äußerste Finsternis, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und die Frage, wie wir auch noch angehen, liest das der Herr raus? Pascal Votti, Urso, Thomas Votiot, andere vielleicht nicht. Und ich glaube, die Bibel ist klar. Und das ist ja eine Diskussion, die Theologen seit Jahren haben. Ich glaube wirklich, die Bibel ist klar. Im Petrusbrief wird es sogar noch erklärt. Der Herr lässt viele. Warum hat Jesus nicht gesagt, alle? Ja, das Evangelium ist noch nicht in jedem Stamm, an jedem abgelegen. Es sind noch nicht alle vom Evangelium gehört. Aber der Herr lässt viele ein. Und die Entscheidung ist und bleibt bei uns. Die Entscheidung bleibt bei uns. Und der Petrusbrief erklärt es ganz gut. Ehrlich, das ist das nicht auch noch vor mir. Genug Bibelstelle gehört. Und zwar hat der Herr berufen durch Vorkenntnis. In dem, dass er gewusst hat, Adi, der wird sich mal für Jesus entscheiden, der will ich. Und er ist den berufen. Aber wir alle treffen die Entscheidung selber. Und wir alle haben, jeder Mensch hat die Macht, wenn er herzieht, zu sagen, ich will nicht. Aber es ist verheerend. Aber wir alle sind eingeladen. Und jetzt kommen noch so vier Punkte, wo wir glauben, wo ich wette, dass wir die mitnehmen. Und der erste ist der wichtigste, das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Nehmt die Einladung an. Und ich werde euch ermutigen, jetzt, wenn ich dann fertig bin, kommt das Lied. Oder kommt der zweite Lobpreisteil. Und überlegt euch, habe ich die Einladung angenommen? Habe ich mich bewusst für Jesus entschieden? Wissen das die Leute um mich herum? Und wenn nicht, dann wollte ich euch zusprechen, ihr seid eingeladen. Ihr seid eingeladen, euer Leben Jesus zu geben, mit ihm durchs Leben zu gehen. Und die Entscheidung für Jesus ist die wichtigste, die ihr werdet treffen in eurem Leben. Und wenn ihr sie für Jesus trefft, wird es so die schönste sein. Ja, es wird nicht alles perfekt. Ja, es wird spannend. Aber es ist das grösste Abenteuer, es ist die grösste Freude. Und wir haben hinter dran ist ein Ministry-Team, sie so Bändeln um den Hals. Ich werde auch noch hinterher gehen. Und wenn ihr die Entscheidung treffen wollt, dann kommt einfach hinterher. Das sind Leute, die beten gerne für euch. Die sind ganz normal, die sind jung, frisch. Die beten gerne für euch. Und dann machen wir die Entscheidung fest. Und für alle die, die Entscheidung festgemacht haben und wissen, ja, mein Jesus, du bist mein Erlöser. Woo! Euch möchte ich ermutigen, ihr seid Diener vom Herrn. Ihr seid gesendet, alle einzuladen. Und ich möchte, dass ihr euch drei Freunde überlegt. Überlegt euch drei Freunde, die Jesus noch nicht kennen. Und dann bis zum nächsten Unir. Ein Monat, komm, es ist das Experiment, das wagen wir. Ein Monat betet ihr jeden Morgen für dich. Einfach drei, nicht mehr. Einfach drei. Aber ich schreibe euch heute Abend auf. Drei nehmen und dann betet ihr für dich. Und ich nehme mich selber an die Nase. Ich bin nicht der Spezialist in dem. Jeden Morgen der Wecker gleich verschlafen und dann gleich nicht beten. Aber ich gebe mir Mühe. Ich bin dabei. Wer ist denn schon dabei? Nein, das ist jetzt gleich. Aber und dann beten wir für dich. Und dann lasst uns mutig sein. Und jemand, nur jemand, dürfen von mir aus auch mehr sein. Aber ich wollte euch wirklich herausfordern. Jemand, ladet jemand ein. Nicht zu Nieder, sondern ins Himmelreich. Das ist viel besser. Aber zu Nieder könnten sie gerne noch einladen. Aber ins Himmelreich, das ist wichtig. Die Bänder dürfen durchkommen. Und bei dem sind wir am Schluss. Und ich werde einfach noch für euch beten. Ja, merci Jesus für das Geschenk. Danke für dein Wort. Danke, hast du alles gezahlt für uns. Danke, bist du der, der uns ermöglicht, Disziplin zu geben und jeden Morgen für drei Freunde zu beten. Danke, bist du aber der, der heute Abend das Loben in der Drehe geht und einfach anklopft, an jedem Einzelnen. Und ich bete und spreche einfach gerade jetzt aus. Geh der Drehe in den Berühr. Jesus, ich wünsche mir so, dass du einfach Leuten begegnest in diesem Moment. Und ich bete, gib Mut, wenn die Entscheidung für dich noch nicht definitiv und klar getroffen ist. Wenn noch Zweifel sind, gib Mut, das festzumachen. Amen.